Nachrichten Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Ahoi und herzlich willkommen. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im Funkhaus begrüßt Sie Christian Rühmkopf. Heute ist bei Radio Prag wieder Zeit fürs Eintauchen in die Geschichte und für Kultur. Was erwartet Sie heute? In unserem Kultursalon entführen wir Sie abermals in die gruselige Welt der Mumien in Brünn. Im Rampenlicht steht die schillernde Gestalt des Pandurenhauptmanns Franz Freiherr von der Trenk. Außerdem steht unser Tschechischkurs mit Markéta Kachlíková auf dem Programm. Da geht es um das Abitur, ein ganz aktuelles Thema in Tschechien. Doch zunächst kommen wir zu unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Am 10. Juni 1942 verschwand ein Dorf, das zwischen Prag und Kladno liegt. Sein Name wurde zum Symbol der Leiden, die die Tschechen während der deutschen Okkupation zu ertragen hatten. Lidice heißt das Dorf. Seine Zerstörung war die Vergeltung der Deutschen für das Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich. Nach Lidice ist unser Mitarbeiter Pavel Polak gefahren, um eine Augenzeugin zu befragen. Anlässlich des Jahrestages senden wir diese Wiederholung vom 14. Juni 2008.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Ich bin in Lidice ausgestiegen, nicht einmal eine halbe Stunde von Prag entfernt. Es regnet, es ist kalt und vielleicht auch deshalb sieht diese Stätte so traurig aus. Ich gehe nun durch die Allee zur Gedenkstätte. Eine lange Allee ist es, genau auf dem Ort, wo es damals das Dorf Lidice stand. Ich will heute Jaroslava Skleničková besuchen. Damals war sie 16 und lebte in Lidice. Und sie hat überlebt. In ihrem Buch hat sie geschrieben, als Junge wäre ich erschossen.
Sie waren zu dritt und haben sich anständig verhalten. Aber das war ihre Taktik. Sie haben gesagt, ziehen Sie sich etwas an. Sie gehen für 2 Tage ins Schulgebäude. Wir haben gedacht, dass wir zum Verhör gehen. Sie haben auch gesagt, was wir alles mitnehmen sollen. Gold, Sparbücher und Geld. Das sollten wir bei uns haben. Ich, in meiner kindlichen Naivität, ich dachte, Sie sind so anständig. Sie wollen nicht, dass uns etwas verloren geht. Dass das nicht der Fall war, das habe ich wenige Minuten später erfahren, als wir zur Schule kamen. Links stand eine Gruppe von Männern. Mein Papa hatten sie von uns getrennt und zu den Männern eingereiht. Und wir gingen in die Schule. Dort stand ein SS-Mann, der uns befahl, alle Wertsachen abzugeben. Ich habe nur meine Ohrringe gerettet, da ich damals längere Haare hatte.
So beschreibt Frau Skleničková die Nacht vom 9. auf den 10. Juni 1942, in der die deutschen Soldaten das Dorf Lidice umstellt und alle Einwohner vor der Schule versammelt hatten.
Am nächsten Tag, sehr früh, es war so 16:30, mussten wir die Schule verlassen. Vor dem Eingang standen die Militär-LKWs. Wir fuhren nach Kladno, wo sie uns registriert und weiter aufgeteilt haben. Meiner Mutter ist aufgefallen, dass ich auf einer Liste mit ihr und anderen Frauen war, während ein fast gleichaltriges Kind auf einer anderen Liste stand. Mir haben 2,5 Monate das Leben gerettet. Ich war schon 16 Jahre alt. Wäre ich später geboren, wäre ich mit den Kindern gegangen. Ich wäre tot gewesen.
Třeba 11. června nebo 12. tak jsem už šla s dětma, už bych tady nebyla. Das weiß Frau Sklenitschkova heute. Damals hatte sie keine Ahnung, was mit den Kindern passierte. Sie und andere Frauen aus Ledice wussten nicht, was mit den Männern im Dorf geschah. Ein 16-jähriges Mädchen, völlig verwirrt durch die Ereignisse, aber immerhin froh, dass sie bei ihrer Mutter war. In der Stadt Kladno blieben die Frauen aus Ledice mit ihren Kindern 3 Tage. Was sie erwartet, erfuhren sie von einem Polizisten der Gestapo.
Und er sagte, ihr geht für einige Zeit nach Deutschland, um dort zu arbeiten. Und die Kinder fahren mit dem Bus, damit sie einen leichteren Weg haben. Sie können sich das vorstellen, die Mütter wollten ihre Kinder nicht abgeben. Um die Situation zu beruhigen, schoss er in die Luft und sagte, Mütter mit Kindern, die jünger sind als 1 Jahr, gehen mit ihnen. Das hat auch die anderen Mütter beruhigt, da sie dachten, auf ihre Kinder wird man aufpassen. Aber trotzdem war es schrecklich. Es gab schreckliche Szenen, die nicht zu beschreiben sind.
Frau Sklenitschkova wurde mit den anderen Frauen zum Bahnhof gebracht und in den Zug gesetzt, was sie damals nicht wusste. Die nicht einmal 1-jährigen Kinder wurden den Müttern noch am selben Tag weggenommen und nach Prag geschickt. Sie sollten deutsch erzogen werden. Die anderen mehr als 80 Kinder wurden zur Sonderbehandlung bestimmt für das Vernichtungslager in Chelmno. Ledice wurde in Brand gesteckt und dann eingeebnet. Das Dorf sollte einfach vollständig von der Landkarte gelöscht werden. Die Anordnung zur Räumung von Ledice erfolgte durch den SS- und Polizeiführer Karl Hermann Frank. Am 10. Juni ließ er auch alle Männer von Ledice und Jungen, die älter als 15 waren, erschießen. Frau Sklenitschkova wurde mit weiteren 194 Frauen ins Konzentrationslager Ravensbrück deportiert, wo sie glücklicherweise den Krieg überlebte. Dass ihr Vater und die anderen Männer von Ledice tot sind, erfuhr sie erst nach dem Kriegsende.
Schauen Sie, wenn Sie das Lager erleben, dann bedeutet Eigentum für Sie gar nichts mehr. Wirklich wichtig ist für sie nur das Leben und das Leben der anderen. Dass mein Papa erschossen wurde, erfuhr ich nach dem Krieg in Kladno. Das war für mich ein schrecklicher Schlag. Ich hatte mich auf ihn gefreut. Meine Mutter auch.
Zum Andenken an Ledice wurden auf der ganzen Welt viele Ortschaften umbenannt. In Brasilien, Mexiko, in den Vereinigten Staaten und auch in Peru können Sie Ledice besuchen, damit niemand vergisst.
Mit einer Augenzeugin des nationalsozialistischen Verbrechens mit dem Namen Ledice sprach Pavel Polak. So, und nun unser Tschechischkurs von Markéta Kachlíková. Es geht um das Abitur, denn jetzt haben die tschechischen Schüler zum ersten Mal das Zentralabitur hinter sich gebracht und haben sich ordentlich beschwert. Viel Spaß beim Hörenlernen.
Willkommen bei Tschechisch gesagt. Für fast 100.000 Schüler hierzulande haben bereits in dieser Woche die Ferien begonnen. Sie haben nämlich das Abitur,
Maturita,
abgelegt und warten nun noch auf das Zeugnis. Der tschechische Ausdruck für das Abitur wird vor allem den Hörerinnen und Hörern aus dem südlichen Teil des deutschen Sprachraums bekannt sein. Die Prüfung heißt
Maturita,
beziehungsweise umgangssprachlich
Matura.
Ein Schüler der letzten Klasse eines Gymnasiums oder einer Mittelschule ist demnächst ein
Maturant.
Übrigens, an dieser Stelle sollte ein häufiges Missverständnis zwischen Tschechisch und Deutsch geklärt werden. Während die Gymnasiasten und Mittelschüler im Deutschen als Schüler
Žáci
bezeichnet werden, ist dieser Begriff im Tschechischen für die Grundschule reserviert. Am Gymnasium und an Mittelschulen gibt es hierzulande Studenten.
Studenti.
Genauso wie an Hochschulen. Auch wenn sie im Falle der ersten Klassen des achtjährigen Gymnasiums nur etwa 11 Jahre alt sind. Aber zurück zum Abitur.
Maturita.
In der Vergangenheit wurde es offiziell auch als Reifeprüfung
Zkouška dospělosti
bezeichnet, was heute aber nur noch umgangssprachlich ist. Das Abitur besteht aus einer schriftlichen Prüfung
písemná zkouška
und einer mündlichen Prüfung
ústní zkouška.
Beim mündlichen Teil bekommen die Schüler eine Frage, deren Beantwortung sie auf der sogenannten Schweißstelle
na potítko
vorbereiten. Das ist die Bank, auf der die Schüler dabei sitzen. Die verantwortungsvollen Abiturienten lernen für die Examen das ganze Schuljahr, das für sie früher endet. Am letzten Unterrichtstag vor den Prüfungen findet das sogenannte letzte Klingen
poslední zvonění
statt, wobei die Abiturienten in Kostümen auf der Straße klingeln und Geld für ihre Abiturparty sammeln. Danach bekommen sie eine Woche frei, in der sie intensiv lernen, büffeln und paukeln sollen.
Učit se, biflovat, šprtat,
beziehungsweise
drtit se.
Diese Woche heißt im Slang
svatý týden,
beziehungsweise
svaťák.
Und danach geht es schon mit dem Abitur los. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Sie hörten den Tschechischkurs von und mit Markéta Kachlíková. Kommen wir vom Abitur zur Kultur. Dass Mumien nicht nur im alten Ägypten zu finden sind, sondern zum Beispiel auch im Mährischen Brünn, das haben wir Ihnen in der letzten Ausgabe des Kultursalons bei einem Spaziergang durch die Brünner Kapuzinergruft bewiesen. Den berühmtesten Toten der Gruft haben wir Ihnen dabei aber noch gar nicht vorgestellt. Und auch sonst warten neben mährischen Mumien noch einige Schemen aus dem Brünner Schattenreich auf Sie. Hören Sie einen Kultursalon von Thomas Kirschner in einer Wiederholung vom Jahre 2008, vom 22. Juni.
Im einfachen Mönchshabit auf die nackte Erde gebettet, so liegen im letzten Gewölbe der Brünner Kapuzinergruft die Brüder des Ordens bestattet. Ohne Sarg, den Kopf nur auf einen harten Ziegelstein gebettet, vom leichten Luftzug in der Gruft für die Jahrhunderte mumifiziert. Auch der wohl berühmteste Tote der Gruft hat einstmals hier so geruht, bis der mumifizierte Leichnam 1872 von einem Nachkommen in den mächtigen Zinksarg umgebettet wurde, unter dessen gläsernem Deckel er bis heute zu sehen ist. Es ist der Pandurenhauptmann Franz Freiherr von der Tränk, erzählt Bruder Pavel, Vorsteher der Brünner Kapuziner und mein Führer durch die Klostergruft.
Tränk war das, was man heute wohl eine kontroverse Person nennen würde. Ohne Frage ist er ein genialer Kriegsherr gewesen. Schon seit seiner frühesten Jugend war er auf den Schlachtfeldern zu finden. Er war auch physisch eine eindrucksvolle Gestalt. Wenn man seinen Leichnam hier im Sarg mit den anderen Mumien vergleicht, dann sieht man bis heute, dass er wirklich ein großer und ungemein kräftiger Mensch war. Er war intelligent, sehr begabt, sprach 7 Sprachen und war zugleich aber wild und unbezähmt. Während des Krieges hat er auf eigene Faust ein sogenanntes Bandurenregiment aufgestellt. Eine gefürchtete Truppe aus Räubern, Taugenichtsen und Galgenvögeln, die dem Gegner großen Schaden zugefügt haben. Viele Militärs waren damals gegen eine solche Kriegsführung, weil die im Widerspruch zur damaligen Ethik gestanden hat. Aber Maria Theresia war in Not, daher hat sie die Hilfe von Drenk dankend angenommen.
Drenk und seine Panduren sind Männer für das Grobe, echte Haudegen. Sie erbeuten nicht nur die Kriegskasse der Preußen, sondern nehmen gleich auch noch das persönliche silberne Teeservie Friedrichs des Großen mit. Aber auch im eigenen Lager lässt sich der Freiherr keine Zügel anlegen.
Drenk war ein Liebling am Hofe, aber schließlich hat er seine Bubenstücke so weit getrieben, dass auch Maria Theresia ihn nicht mehr schützen konnte und er wurde zu schwerem Kerker hier auf dem Spielberg verurteilt. Und obwohl Drenk ein Mensch mit eiserner Gesundheit war und auf den Schlachtfeldern viel ausgehalten hat, ist er auf dem Spielberg binnen eines Jahres krank geworden und gestorben.
Wie schon sein Leben, so ist auch der Tod des Freiherrn von vielen Legenden umgeben. Die Ursache für die meisten von ihnen ist deutlich durch den Glasdeckel des Sarges zu sehen. Niemand weiß warum, aber seit Menschengedenken ist der Kopf des Freiherrn vom Rumpf abgetrennt. Wie aber kommt der stolze Adlige überhaupt in die Gruft der Bettelmönche?
Auf dem Spielberg sind zu ihm die Kapuziner gekommen, denen die geistliche Fürsorge für die Gefangenen oblag. Drenk hat sich mit ihnen angefreundet und sich vor seinem Tod gewünscht, in der Kapuzinergruft beigesetzt zu werden. Genau wie die anderen Brüder in einfacher Mönchskutte auf die nackte Erde gebettet. Gestorben ist Drenk übrigens am 4. Oktober, am Tag des heiligen Franziskus, der auch Patron des Kapuzinerordens ist.
Ich verlasse jetzt aber mit Bruder Pavel die Welt der Toten und mehr über Freiherr Franz von Drenk erfahren wir von dem Historiker Jiří Vanek oben auf dem Spielberg. Die Gegenwart und vor allem das Sonnenlicht hat mich wieder. Durch die engen Gassen der Brünner Innenstadt geht's jetzt hoch zum Spielberg. Der war früher berüchtigt mit seinen Kasematten als Kerker der Nation, als das Völkergefängnis der österreichischen Monarchie. Heute sitzt dort das Brünner Stadtmuseum.
Mit dem ist auch Jiří Vanek eng verbunden. Er ist der pensionierte Direktor des Museums und Experte für den Freiherrn von Drenk und erwartet mich in den historischen Kasematten, wo der Baron einst gefangen saß.
Aus dem sonnendurchfluteten Festungshof geht es jetzt ein paar Stufen hoch und dann treten wir ein durch ein enges Tor in das Halbdunkel der Kasematten, die sich hier in 2 Ebenen unter der ganzen Festung entlangziehen. Und gleich links, hinter einer schweren Holztür, befindet sich die Zelle des Baron Drenk. So hat man es sich jedenfalls lange erzählt in Brünn.
Tak my se teď nacházíme v horním patře kazemat.
Wir sind hier im oberen Geschoss der Kasematten, die 1784 als Gefängnistrakt für Schwerstverbrecher eingerichtet wurden, für Räuber, Mörder und ähnliche. Als dann nach 1880 die Kasematten als Attraktion der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, hat man einfach beschlossen, dass sich diese Zelle für den Baron Drenk geeignet haben könnte. Aber das ist nur eine Legende. Zu Drenks Zeiten hat das hier noch gar nicht als Gefängnis gedient.
Wo der Freiherr inhaftiert war, darüber kann man heute nur Mutmaßungen anstellen. Sicher ist, dass er 1748 auf den Spielberg kam und am 4. Oktober 1749 im Alter von nur 38 Jahren hier starb.
Zum Ende seines Lebens war er ein gebrochener und kranker Mann, ein Büßer, der den Frieden mit Gott und mit seiner Herrin, der Kaiserin, gesucht hat, die er als Untergebener sehr geliebt hat.
Als treuer Krieger Maria Theresias habe Drenk auf allerhöchste Gnade gehofft, meint Historiker Jiří Vanek. Spekulationen über eine abenteuerliche Flucht des Freiherrn mit inszeniertem Tod und vertauschtem Leichnam verweist Vanek ins Reich der Legende. Gerade der abgetrennte Kopf des Freiherrn hatte solchen Mutmaßungen immer wieder Nahrung gegeben.
Schwer, nach so langer Zeit zu sagen, was daran wirklich wahr ist, aber ich habe doch so meine starken Zweifel. Andere Legenden sagen, dass sein Kopf aus der Gruft gestohlen wurde. Auf jeden Fall, als wir 1999 hier auf dem Spielberg die Ausstellung zu Trengs 250. Todestag vorbereitet haben, da wurde auch seine Mumie in der Kapuzinergruft eingehend untersucht, und zwar von einem Gerichtsmediziner der Universität. Der hat auch überprüft, ob die Teile von Trengs Leichnam überhaupt zusammengehören, und das Ergebnis war, dass Kopf und Körper mit der höchsten Wahrscheinlichkeit dem gleichen Menschen gehört haben. Die Legenden, dass Trengs Kopf gestohlen und durch einen anderen ersetzt worden ist, sind also aller Wahrscheinlichkeit nach frei erfunden.
Ja, und wer jetzt einen langen Tag hier in Brünn auf den Spuren von Baron Trenk und den Mumien der Kapuzinergruft noch stilecht abschließen will, der kann mit mir vom Spielberg herabsteigen und mich ins Café Spolek begleiten.
Ich war heute in Sachen Mumie unterwegs. Etwas von Mumien kann man auch hier in diesem Café finden, auch wenn es eigentlich gar nicht danach aussieht. Was ist denn das?
Das sind die Eichenparketts, die wir hier haben. Und zwar ist es folgendermaßen zustande gekommen, dass wir lange Zeit nicht gewusst haben, was wir hier drinnen für am Boden legen werden. Und da hat es sich ergeben, dass meine Schwester im Kunsthistorischen Museum gearbeitet hat, als Restauratorin. Und die hat gesagt, ja, sie bauen gerade den Mumiensaal um. Der Boden im Mumiensaal trägt die schweren Sarkophage nicht mehr und sie wollen jetzt einen Steinboden einlegen. Und dann haben wir uns ein Wochenende lang nach Wien begeben und haben das Wochenende lang aus den Mumiensälen des Kunsthistorischen Museums die Parkette herausgerissen, vorsichtig natürlich, auf Paletten gestapelt und dann da im Spolek wieder neu verlegt.
Hat sich was vom Genius der Wiener Mumien ins Brünner Spolek übertragen?
Es gibt immer wieder Probleme mit den Wasseranschlüssen oder mit den Abflüssen, aber dass da irgendwie ein Geist dahinter steckt, das glaube ich ja nicht.
Kein Fluch des Pharao?
Ich glaube nicht. Auch keine schweren Krankheiten. Man kann also jederzeit kommen.
Thomas Kirschner nahm sie mit zu den Mumien in Brünn und besuchte dabei ganz speziell den mumifizierten Panduren-Hauptmann von Trenk. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch am Sonntag wieder einschalten. Da gibt es viel Musik zu hören. Am Mikrofon verabschiedet sich aus dem Funkhaus Christian Rühmkorff. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Machen Sie es gut, auf Wiederhören. Das Lichenau. Thank you.
Posloucháte vysílání.